Corso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Kolja Unger.
Und Raphael Smarzoch.
Und einer Queen of Soul. Raphael, hör mal rein und sag mir, von wann ist dieser Track?
So, da du mich das jetzt schon so fragst, vermute ich, dass dieser Track in jüngster Zeit entstanden ist. Er klingt aber tatsächlich so, als hätte er vor sehr vielen Jahren entstehen können. Erinnert mich so ein bisschen an alte Motown-Stücke, Stax Records. Ja, Kolja,
Exakt. Es ist ein Motown-Stück. Mhm. Allerdings hast du doppelt recht. Es ist in jüngster Zeit entstanden. Und zwar Joy Denalani, Wounded Love heißt der Track. Mhm. Das ist der Aufmacher von ihrem neuen Album Let Yourself Be Loved. Mhm. Und ich habe mit ihr über das neue Album gesprochen, aber auch noch über andere brennende politische Themen unserer Zeit. Und da hat sie mich ganz schön aus der Fassung gebracht.
Wirklich?
Hör mal rein.
Hallo.
Wounded Love, das war ja der Aufmacher ihres neuen Albums Let Yourself Be Loved. Mir ist aufgefallen, das Wort Love kommt in der Tracklist gleich 5-mal vor. War das Absicht?
Ist es nicht 4-mal? Ich dachte, ich habe gestern auch noch mal extra durchgezählt.
In einem Track kommt das Wort 2-mal vor.
Das stimmt, Love Your Love, okay. Touché. Ich habe mir darüber während des Schreibens gar keine Gedanken gemacht und es war mir auch nicht klar, dass das Thema Liebe eine solche Rolle spielte zu dem Zeitpunkt. Erst als alle Songs da auf der Liste standen, wurde mir dann bewusst, wie sehr ich mich mit den Facetten der Liebe auseinandersetzen musste, scheinbar in dieser Zeit.
Vielleicht hat das ja auch mit Soul zu tun. Also ihre Kollegin Akua Naro, die stellt ja die elementare Frage, wenn Liebe einen Sound hätte, welcher wäre das für Sie?
Für mich persönlich?
Mhm.
Soul. Soul-Musik, R&B-Musik.
Und speziell jetzt auf dem Album?
Ah, auf dieser Platte. Be Here in the Morning, aber auch Let Yourself Be Loved, finde ich so einen umarmenden, warmen Song.
Ich habe es eben erwähnt, Sie sind die erste Deutsche, die auf Motown veröffentlicht. Wie fühlt sich das an und wie kam es überhaupt dazu?
Also es fühlt sich toll an. Ich kann es auch oft immer noch nicht so wirklich glauben, wenn ich ehrlich sein darf. Und es kam auch etwas unverhofft. Also man stelle sich vor, ich sitze in Unterföhring in einem Studio, das ist in der Nähe von München, und sitze dort mit meinen beiden Kollegen, einem Produzenten, einem Engineer, und wir versuchen einfach die bestmögliche Musik zu machen. Die Musik, die wir lieben, ohne Kompromisse und irgendwas anderes mitzudenken. Und als die Platte dann fertig ist und wir das Gefühl haben, so wollen wir es hören, habe ich die Platte vorgestellt und jemand in meinem Label war so begeistert, dass er mich gefragt hat, ob er die Platte mitnehmen dürfe in die USA und diese Platte Motown vorstellen könne. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Ist aber auch nicht so wirklich ernst genommen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dachte, das ist auch so weit weg und es war auch so wenig die Intention während des Produzierens, das auf irgendeinem amerikanischen Label, geschweige denn Motown, rauszubringen, dass ich nicht weiter drüber nachgedacht habe. Und dann kam er aber mit der positiven Nachricht zurück.
Spannend. Also es klingt ja schon auch ziemlich nach Motown, wenn der Klang nicht so brillant wäre, sondern mehr nach warmen Röhrenamps oder Vintage-Mikros klänge, dann könnte man sich vorstellen, das ist direkt aus den 60ern und 70ern in die heutige Zeit gebeamt worden. Waren Sie da nicht schon eine Motown-Nostalgikerin oder war das eine bewusste Hommage an die Zeit oder ist es was ganz anderes?
Ich finde, das Zweitere fand ich ganz, ganz nett. Das würde ich mir gefallen lassen, eine Hommage an die Soul-Musik an sich. Weniger jetzt eine Hommage an Motown selbst. Motown war ein Sound, der sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Und es lag nicht zuletzt auch daran, dass dieses Label sich dazu entschieden hat, mit einer Houseband zu arbeiten. Und die Songs einspielen zu lassen. Und deswegen ist natürlich dieser Unique Style entstanden. Mhm. Aber ich fand einfach die Idee, eine Soul-Platte zu machen, sehr reizvoll. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich aus einer Familie komme, in der sehr viel Musik lief und mein Vater eine große Plattensammlung hatte und auch sehr großzügig im Umgang mit seinen Platten war. Das heißt, wir Kinder durften seine Records auflegen und das habe ich getan. Und das war natürlich nur Soul, Jazz und Funkmusik.
Und das heißt, die Leute vom Motown haben dann an dem Sound da gar nicht mehr so viel dran rumgeschraubt. Die Arrangements waren alle schon fertig.
Motown hat nichts getan. Hm. Motown hat einfach nur die Platte gehört und sie geliebt, wie sie sagten, und sich mit der Platte identifizieren können. Und haben sie mir genau so abgenommen, wie ich sie geliefert habe.
Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt will ich noch mal ganz weit zurück an den Anfang ihrer Karriere. Da war ja das Duett, was ich natürlich damals als Teenie noch im Ohr hatte, ein Duett mit ihrem Ehemann Max Herre. Das trug auch noch den programmatischen Titel mit dir. Frau Denalani, Sie sind eine gestandene, selbstbewusste Musikerin, die sich auch mit der Initiative Key Change für ein Empowerment von Frauen in der Musikbranche einsetzt. Mhm. Aber auch Let Yourself Be Loved hätte es vermutlich nie gegeben ohne ihren Produzenten Roberto Di Gioia. Braucht man sie immer noch für den Erfolg? Weise Männer, die ihren Homies von dir erzählen.
Weiß ich nicht. Nein, man braucht sie natürlich zwangsläufig nicht, aber man exkludiert sie auch nicht aus Prinzip. Und Roberto ist einfach ein großartiger Musiker, der ein wahnsinniges Verständnis hat und eine Vorliebe für diese Zeit. Und da habe ich natürlich überhaupt nicht eine Sekunde drüber nachgedacht.
Aber was muss man denn tun, denn damit tatsächlich das nicht so eine Männerdomäne bleibt?
Ich glaube, man muss die Strukturen ändern. Ich glaube, man muss Frauen fördern. Ich glaube, man muss die Möglichkeit eröffnen, für Frauen zu denken, dass sie bestimmte Rollen einnehmen können, die über die klassischen Rollen hinausgehen. Und ich denke, da muss man ja eigentlich nur mal in die Führungsetagen schauen und sich die Frage stellen, wie kommt es, dass diese Führungsetagen so frauenunterbesetzt sind? Das hat sicherlich nichts mit der Intelligenz zu tun oder mit der Fähigkeit, sondern es hat damit zu tun, dass vielleicht A, man in gewissen Seilschaften lebt und dem einen was zumutet, was man dem anderen vielleicht verwehrt. Also es werden bestimmte Leute begünstigt und in dem Fall Männer. Und das muss man natürlich, ich meine, da gibt es ja verschiedene vielleicht Möglichkeiten mit umzugehen. Man kann diskutieren über Quoten, aber wir brauchen natürlich Role Models, weibliche Role Models.
Das führt mich zum nächsten Punkt, nicht nur weibliche, sondern auch schwarze Role Models. Nämlich, Sie waren eine der ersten schwarzen Musikerinnen in Deutschland, die Charterfolge gefeiert hat. Und Sie sind für viele aus der Community bis heute ein Vorbild. Was raten Sie jungen schwarzen MusikerInnen, wie zum Beispiel auch Ihren Sohn, und was hätten Sie damals gern selbst gehört?
Also das ist natürlich sehr universell gestellt, die Frage. Vielleicht müssen wir sie etwas spezifizieren.
Okay, machen wir. Wie hätten Sie denn gerne die Frage?
Ich weiß ja nicht, was Sie genau wissen wollen.
Ja, okay. Also was würden Sie denn jetzt jungen schwarzen MusikerInnen raten? Zum Beispiel Ihren Sohn.
Also ich würde jetzt schwarzen MusikerInnen raten, sich natürlich ein Umfeld zu suchen, in dem sie sich entfalten können. Ich würde ihnen raten, daran festzuhalten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so die größte Übung, weil es gibt viele schwarze MusikerInnen in Deutschland. Die Oberflächen sind aber nicht so verteilt, dass die schwarzen MusikerInnen, von denen wir gerade sprechen, auch sichtbar werden. Und ich glaube, ich würde gerne wieder zurückgehen auf die Struktur und weniger auf die MusikerInnen, denn wir machen ja, was wir machen. Und wir sind ja nicht dazu da, politische Entscheidungen durchzudrücken, sondern wir sind erstmal MusikerInnen.
Ja, und was meinten Sie genau mit Oberflächen?
Also Sichtbarkeit. Wer wird denn im Radio gespielt? Wer wird denn im Fernsehen gezeigt? Wen sehen wir? Wen hören wir? Und das sind nicht unbedingt Entscheidungen, die MusikerInnen treffen. Das sind redaktionelle Entscheidungen. Das sind im weitesten Sinne auch politische Entscheidungen. Und da ist es nicht unsere Aufgabe, unser Verhalten zu verändern. Wir machen weiterhin gute Musik und wir erwarten, dass wir eine Oberfläche bekommen, auf der wir Sichtbarkeit generieren für uns.
Ja, und wenn sie nicht kommt, leiden letztendlich Sie auch darunter.
Ja, alle leiden darunter, aber vor allem natürlich wir.
Hm. Das heißt, was ist der, ich meine, jetzt im Zusammenhang zum Beispiel mit Black Lives Matter, da hat sich eine Menge getan. Was wäre jetzt der Hebel, den man anpacken müsste, um tatsächlich auch die Strukturen zu verändern?
Diese Frage würde ich eigentlich gerne mal an Sie geben. Mhm. Also sagen Sie doch mal, was Sie jetzt vorhaben zu tun.
Ich habe vor, tatsächlich, das ist spannend, aber ja, da muss ich ein bisschen ausholen.
Darum müssen Sie erstmal nachdenken.
Nein, wissen Sie, ich mache das auch. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt die letzten Monate einen Podcast produziert und da ging es darum, um Perspektivwechsel, dass man sich selber immer in die Position einer anderen Person, die andere Erfahrungen als man selbst gemacht hat, versetzt. Mhm. Das ist natürlich nur eine persönliche Auseinandersetzung, aber die Fragen sind immer dieselben. Woher komme ich? Was löst das in mir aus, wenn mir diese Frage gestellt wird? Und letztendlich, dass ich mir diese Frage auch selber stelle, was war für mich selbstverständlich und was nicht.
Genau, und ich glaube, diese Frage muss sich die weiße Mehrheitsgesellschaft stellen. Und ich glaube, man muss wirklich davon abkommen, sozusagen Leute, die Teil einer marginalisierten Gruppe sind, aber nicht zwangsläufig ExpertInnen, dazu zu befragen, was man tun soll. Ich denke, das ist vor allem auch die Aufgabe von Leuten wie Ihnen.
Ja, und ich frage jetzt Sie, weil mich das tatsächlich persönlich interessiert, weil ich Sie auch schon irgendwie als Star die ganze Zeit, als jemand mit Stars in den Augen schon sehr lange wahrgenommen habe. Was hätten Sie denn damals gern gehört, damit es Ihnen leichter gefallen wäre, selbstbewusst also, diese Karriere zu starten?
Ich glaube, ich hätte gerne weniger diesen Satz gehört, der einen regelrecht traumatisiert über die Jahre. Rassismus ist nicht ein Problem, das wir hier in Deutschland haben.
Sondern?
Ich hätte gerne gehört, aha, wie meinen Sie das? Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Lassen Sie uns mal auf diese Strukturen schauen und lassen Sie uns mal gucken, ob da wirklich eine Schieflage ist.
Ja.
Und das ist aber, glaube ich, wirklich so ein Klassiker in Deutschland. Rassismus gibt es hier nicht. Ne, dieser Satz. Also natürlich gibt es Rassismus hier. Aber die Auffassung und die, ja, ich glaube irgendwie die Perzeption vieler ist, und es liegt sicherlich an ihrem weißen Privileg, zu denken, Rassismus gibt es nicht.
Ich glaube, ich bin nie so aufgewachsen, dass ich gedacht habe, Rassismus gibt es nicht, aber ich bin auch ein bisschen jünger noch als Sie. Hat sich da was geändert?
Weiß ich jetzt nicht, ich weiß ja nicht, ob Sie in der Bubble groß wurden.
Wer nicht?
Es gibt große und kleine.
Okay, ach so, ich würde jetzt vielleicht noch, ich bin jetzt eben so ein bisschen abgekommen, was auch schön, weil ich jetzt selber ein bisschen ins Nachdenken gekommen bin.
Ja, das finde ich auch gut, weil das ist nämlich, finde ich, genau die Übung für Sie, dass Sie vielleicht etwas ins Nachdenken kommen.
Ja.
Dass Sie vielleicht auf Antworten, Worten stoßen oder vielleicht Fragen auch mal umgekehrt werden, die Sie dazu zwingen, diese Strukturen zu überdenken und auch Ihre Rolle innerhalb dieser Struktur wahrzunehmen.
Das stimmt, das nehme ich mit.
Sehr schön.
Aber das tun wir tatsächlich. Also ja, das ist was. Ja, das nehme ich einfach mit.
Gut.
Ja, gibt es noch was Sie und was Sie über sich
völlig
mitgeben
aus dem Konzept.
Wollen?
Ich war völlig aufgeregt. Durcheinander. Nee, seid nett zueinander.
Okay. Dann was steht jetzt noch an?
Ich muss jetzt weiter zum nächsten Interview. Ich bin nämlich heute in Köln. Und gebe einige Interviews heute.
Okay.
Aber das war doch schon mal ein guter Start. Hat mir gefallen.
Ja, mir auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das ist für so einen Radiomoderator auch ungewöhnlich, dass man diese Frage zurückgestellt kriegt, was soll sich an den Strukturen ändern? Und sie hat ja aufgezeigt, es sind politische Fragen, was wir hier für Musik spielen, was wir für Leute sichtbar machen. Und es ist gar nicht die Verantwortung von schwarzen MusikerInnen, das alles immer wieder in Vordergrund zu stellen und in jedem Interview zu beantworten, sondern es ist eigentlich unsere Aufgabe als weiße Redakteure, uns damit auseinanderzusetzen. Wie siehst du das, Raphael?
Tja, das ist eine ziemlich schwer zu beantwortende Frage und ich glaube auch, dass du da ziemlich ins Schwitzen gekommen bist. Aber du hast dich ja mit einer anderen Sache beschäftigt, die ja auch damit etwas zu tun hat. Und da könnten wir das zum Anlass nehmen, zumindest ein neues Projekt vorzustellen, das in Bälde bei uns zu hören sein wird, Kolja.
Ja, ich habe es eben im Gespräch mit Joy auch schon erwähnt. Ich habe jetzt im letzten halben Jahr tatsächlich zu dem Thema Identität, einen Podcast zusammen mit der schwarzen Theaterpädagogin und freien Künstlerin Sarah Fatun-Heinze gemacht. Und da geht es darum, dass wir Perspektivwechsel vornehmen und uns versuchen, in Situationen aus dem Leben der jeweils anderen Person hineinzuversetzen und daraus auch Geschichten erzählen und die dann diskutieren.
Ich habe den Podcast schon gehört. Ich finde ihn sehr gelungen und ich bin gespannt, wie der so in der Öffentlichkeit ankommen wird.
Ja, also wir sind gespannt, was ihr davon haltet, was Sie davon halten. Am 22.09. versuchen wir, die Frage, die Joy Denalani aufgeworfen hat, so ein bisschen teilweise zumindest zu beantworten mit dem Podcast Durch deine Augen.
Raphael Smarzoch
und Kolja Unger.
Wir sagen Tschüss, Sie können uns hören dort überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Korso
und in unserer kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek-App. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Korso. Kunst und Pop.